Thema heute Morgen ist Leben in Freiheit. Da hat das Burli im Frühling ins Gefängnis müssen. Und nachher hat die Frau ihm geschrieben: Hey, das ist der blödste Moment. Gell? Unser Riesenfeld mit den Herdöpfeln müsste jetzt zuerst umgestochen werden. Die Herdöpfeln würde ich ja schon drin tun, aber umstechen, das mache ich nicht. Dann hat das Burli zurückgeschrieben und hat gesagt: Hey, rühr das Feld ja nicht an. Dort habe ich alles Geld, das ich gestohlen habe, vergraben und alle Waffen und so. Rühr es gar nicht an. Und dann, eine Woche später, ist wieder ein Brief gekommen und er hat die Frau geschrieben: Vermutlich hat irgendjemand im Gefängnis diesen Brief gelesen. Am Montag ist nämlich die Polizei gekommen und hat das ganze Feld umgegraben, die ganze Woche. Jetzt ist alles umgestochen. Aber sie haben nichts gefunden. Und dann hat das Burli gesagt: Also nichts wie rein mit den Kartoffeln. Jetzt kannst du sie säen. Das ist Leben in Freiheit. Ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen aus der Bibel vom Naaman. Er war nach aussen ein ganz freier Mensch, aber irgendetwas in seinem Herz hat ihn noch gefangen gehalten. Wir lesen im 2. Könige, im 5. Kapitel, am Vers 1. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Also Naaman ist nicht einfach so automatisch zu dieser Freiheit gekommen, die eine ganze Nation zur Freiheit geführt, sondern er war ein Fighter, er kämpft für das. Und die jungen Soldaten haben aufgeschaut und ich dachte, wow, so wie der ist, das ist mein fettes Vorbild. Und wenn Naaman mit seinem königlichen Ross durch Damaskus oder durch Ninive durchgelaufen ist, haben sich alle verbeugt. Naaman. Schon einmal, wenn man den Namen gehört, Naaman, sind alle in Ehrfurcht erzittert. Das ist der Grossmann. Und er hat eine wunderbare Waffenrüstung, eine blanke Weste, wo man hat gesehen, das glänzt von weitem. Man hat eigentlich nur ein bisschen von seinem Kopf gesehen. Der Rest war alles in dieser Rüstung. Ein Mann, wie kennen, wo er Freiheit hat dürfen leben und alles andere, wo er nicht frei hat wollen lassen, hat er alles zusammen auf die Seite getan. Aber Naaman hat ein Problem gehabt. Wir lesen nämlich: Doch Naaman war aussätzig. Aussatz war eine Krankheit zum Tod. Und das hat er irgendwie im Verborgenen gehabt. Schau, manchmal ist es etwas, was wir unter der Fassade aussen verborgen haben, das niemand sieht. Das hat nämlich niemand gesehen. Und jetzt, in diesem Verborgenen, hat er gemerkt, ich habe einen Stress, das darunter zu behalten. Und manchmal haben wir auch Stress, etwas verborgen zu behalten, wo wir versuchen, dass niemand es sieht. Und hier, der Naaman hat nämlich ein Problem gehabt. Wie kann ich dem loswerden? Und er hat gemerkt, kein Mensch auf Erdboden kann mir da helfen. Schau, manchmal haben wir Sachen innerlich, die uns gefangen halten. Als ich gerade frisch ein Automech gelernt habe, habe ich gedacht, ich könnte schon ein bisschen mechen. Und wir hatten auf unserem Bauernbetrieb ein Knechtli gehabt, und das Knechtli hat so eine Florette gehabt. Ich weiß nicht, wer noch weiss, was Florette ist. Das war so ein Töff. Es gibt doch noch solche, die Florette wissen. Auf jeden Fall hat da irgendein, da der Rätscher für anzulassen, ist etwas kaputt gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, diesem Knechtli einen guten Dienst tut, das probiere ich nicht zu flicken. Aber nachdem, dass ich da dran noch gemacht habe, war es noch schlechter gewesen als vorher. Auf jeden Fall hat er nachher gefragt, so beim Mittagessen, wer hat an meinem Westbogen gemacht? Niemand etwas gesagt. Er denkt, dass ich ja genug andere, was auch könnte sein gewesen und so. Später, irgendwann ist das Knechtli weiter und hat das mich beschäftigt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe eigentlich gelogen, weil ich nicht gesagt, dass ich es bin. Und dann ist das Monate gegangen und jedes Mal so im Gottesdienst hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt. Jedes Mal, wenn ich betete, hatte ich ein schlechtes Gewissen gehabt, beim Bibellesen noch. Ich war gefangen. Das Leben hat wie nicht mehr Freude gemacht, obwohl die Sonne hat geschonnen und alles, aber irgendetwas war nicht gut gewesen. Bis ich mal zu einem Seelsorger bin gegangen und gesagt, du hast ein Problem. Ich wollte nur eine Ausfindung machen, wo das Knechtli ist, aber niemand hat es mehr gewusst. Ich habe x noch Orte telefoniert, und der Knecht ist verschollen gewesen. Ich weiß nicht, wo er her ist. Aber ich hatte mein Problem trotzdem. Ich bin zu einem Seelsorger gegangen, das ihm erzählt und der sagt nachher, schau, es gibt Sachen, die können wir in unserem Leben nie mehr gut machen. Aber es gibt einen, der der für das ist gestorben. Jesus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz für das gestorben. Und wenn du ihm das sagst und sagst, bitte vergib mir die Schuld, nimm das weg, dann nimmt er es weg und vergibt uns alle Schuld. Dann habe ich das gemacht. Und nachher hat er mir Vergebung zugesprochen. Und ich kann dir sagen, an diesem Tag hat die Sonne viel heller geschonen als sonst. Ich war wieder frei gewesen. Richtig, richtig frei. Und der Naaman war nicht frei gewesen. Und er hat das versucht zu verdecken. Weil er hat gewusst, wenn das jemand weiss, als Aussetzungen würde ich abgeschoben auf die Seite. Ich verliere meinen Job, mein Ansehen, mein Einkommen, meine Ehre. Ich verliere alles. Und schau, unsere Gesellschaft ist so, dass man nicht alles sagen kann, sonst kann man manchmal etwas verlieren. Aber für das gibt es eine Kirche. Eine Kirche ist ein Ort, wo wir das Herz ausschütten können. Vielleicht nicht gerade allen. Aber du kannst zum Beispiel jemandem in einer Kleingruppe sagen, eine Seelsorge sagen. Und eine Kirche ist ein Ort, wo du kannst sein, wie du bist. Wenn die Kirche für dich nur so ein Maskending da ist, wo du mit einem Pepsodent-Lächeln kommst und das Gefühl hast, alle müssen Freude haben an dir, dann bist du im falschen Film. Weil hier sind lauter Leute mit Schwächen. Und bei mir kann man gerade anfangen. Und das ist Kirche. Wisst ihr, was ich meine? Und hier beim Naaman, der hat gewusst, es gibt nur zwei Personen, die das wissen. Und die zwei sagen es nicht weiter. Und wir lesen im Vers 2 nachher Folgendes. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau. Also jetzt hat der Naaman gewusst, das Mädchen ist hier gefangen. Die kann das niemandem sagen. Sie hat keine Rechte mehr, sie hat kein Geld mehr, gar nicht mehr. Die sagt es niemandem weiter. Ich kann mir vorstellen, dass wir am Abend der Naaman ist heimgekommen, seine Rüstung hat abgelegt und er hat das Mädchen gesehen. Wow, voller Aussatz. Dann hat sie vielleicht gedacht, voller Aussatz, das geht nur noch einen Moment und dann gibt es den nicht mehr. Und dann bin ich dann vielleicht auch frei, ich kann wieder fliehen nach Israel und dann ist dann der Spuk vorbei. Und vielleicht hat sie gedacht, wenn ich nur so frei wäre wie Naaman, der kann überall her, der ist frei. Und der Naaman hat vielleicht gedacht, wenn ich nur so saubere Haut hätte wie das Mädchen. Wenn ich nur so reine Haut hätte wie das Mädchen. Und schau, manchmal sind zwei, die das gleiche Problem haben, plötzlich miteinander verbunden. Und ich glaube, das Mädchen musste irgendwann einen Entscheid treffen. Wollte ich dem Naaman helfen? Weil eigentlich war das Leben des Naaman in der Hand von diesem Mädchen. Weil ohne das Mädchen wäre Naaman nie geheilt worden. Ohne das, was sie gemacht hat, wäre die Geschichte nicht in der Bibel. Wäre gar nicht. Und sie hat gemerkt, ich bin eigentlich entscheidend, dass dieser Mann geheilt wird. Und sie darf Gott suchen. Und hat gemerkt, eigentlich könnte ich bitter sein. Sie hat mich geraubt von meiner Familie, von meinen Verwandten, von den schönen Gottesdiensten. Ich bin hier Sklavin in Syrien. Sie konnte verbittert sein, aber sie hat gesagt, halt mal. Jeden Abend hat sie gesehen, dass sie die Waffenrüstung ab und ist miserabel zu Weg. Und plötzlich hat sie für ihn Alphabet und gesagt, oh Gott, hilf meinem Herr. Hilf meinem Herr, dass es ihm besser geht. Und sie hat beten und plötzlich einmal hat sie gedacht, eigentlich möchte ich ihm sagen, wo die Lösung wäre. Aber sie hat es nicht gewagt, dem Meister zu sagen, sondern der Herrin. Wir lesen nämlich Folgendes. Im Vers 3 heißt es, eines Tages sagte das Mädchen zur Herrin. Und eines Tages meint, vielleicht hat sie ein bisschen Zeit gebraucht. Dass sie merkt, ja, jetzt ist es soweit, jetzt sagen es. Ach! Und dann spüre ich etwas von dem Schmerz, von dem Mädchen, das eine Barmherzigkeit hatte, für den Meister. Und schau, wenn wir nicht ein barmherziges Herz haben für die Mitmenschen, dann sind die uns total egal. Aber sie haben ein barmherziges Herz bekommen. Ach, ach, wenn mein Herr, er ist nicht mein Sklaventreiber, mein Herr, doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Hat es denn schon jemals gegeben, dass das Mädchen gesehen hat, dass irgendwo ein Leprakranker geheilt wurde? Oder dass Elisa schon jemand geheilt hat? Was sagt Jesus im Lukas-Evangelium? Da sagt er folgendes im 4. Kapitel, Vers 27. Oder erinnert euch an den Propheten Elisa. Es gab zu seiner Zeit unzählige Aussätzige in Israel. Aber von ihnen wurde keiner geheilt. Naaman, der Syrer, war der Einzige. Jetzt stell dir mal vor, was das Mädchen für eine prophetische Aussage hat gemacht. Noch nie gesehen, dass das passiert ist in der ganzen Menschheitsgeschichte. Und sie sagt, wenn der Meister zum Elisa geht, dann wird der Gott vom Himmel wird hier ein Wunder da, was noch nie hat gegeben in der Menschheitsgeschichte. Und dank dem, dass das Mädchen hat im Glauben etwas ausgesprochen hat, es hat ein Wort vom Herrn bekommen. Und schau, manchmal ist die Frage, haben wir ein Wort vom Herrn für unseren Arbeitskollegen, für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, für die Menschen, die Jesus nicht kennen? Oder denken wir, das ist uns gleich? Oh, wir warten mal, bis es dann vorbei ist. Oder haben wir ein Wort, weil wir beten für sie, weil wir mit Gott zusammen sind? Das Mädchen ist im Verborgenen mit Gott zusammen. Sie hat gesagt, ich habe ein Wort von Gott. Und das war ein solches prophetisches Wort, das letztlich zur Heilung geführt von diesem Mann. Und jetzt kannst du dir mal vorstellen, das Sklavenmädchen da und der grosse Heerführer der damaligen grössten Armee im Nahen Osten. Der Heerführer tut aufgrund von dem, was das Mädchen sagt, geht der nach Israel. Stell dir das mal vor. Du hörst doch nicht auf das Mädchen. Hey, nicht wegen dem gar nicht. Offenbar hat das Mädchen so eine Ausstrahlung gehabt, so eine Gegenwart von Gott. Innerlich ist etwas so gefüllt von diesem Gott. Und sie sagt, wenn mein Meister in Kontakt kommt mit dem Gott vom Himmel, dann wird er geheilt werden. Es kann sein, dass ich hier die Letzte bin auf Erdboden, aber ich bin reich in dem, was ich kenne. Ich kenne den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dem, der alle Macht ist, gegeben im Himmel und auf Erde. Und wenn mein Meister in Kontakt kommt mit dem Gott, dann wird er geheilt werden. Das wäre eigentlich einmal ein Grund, neben Gott einen Applaus zu geben. Und dann heisst es im Vers 5, Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Ich habe mal das jetzt angeschaut, letzte Woche, was das für ein Betrag ist im heutigen Goldwert, im heutigen Silberwert. Und das ist ein Betrag von 3 Millionen Schweizer Franken. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, er hat das ganze Bankkonto abgehoben, alles, sein ganzes Erbe, alles mitgenommen. Er hat gesagt, hier nützt das sowieso nicht mehr, wenn ich sterbe, nützt das nicht mehr. Ich nehme das alles mit für den Gott Israels, weil wenn der mich hält, ist das mir wert, mein ganzes Vermögen über die Schaufel für den Gott. Und so macht sich jetzt der auf den Weg. Stell dir mal vor, der kommt wie mit einem Panzerschrank mit Gold und mit Armee drum und dran, kommt dann mit allem zusammen nach Israel. Stell dir das mal vor. Nur weil ein Mädchen hat etwas gesagt, was sonst noch niemand auf der Erde hat erlebt. Wahnsinnig. Und jetzt geht er von Ninive, aber nach Damaskus, aber nach Samaria, und nachher Arbeitshaus vom Prophet, und nachher auch an den Jordan, und nachher taucht er noch unter. Und schau, das ist der Weg von Gott. Manchmal für eine Heilung möchte er uns vom höheren Ross abnehmen. Und dann, wenn wir dann ganz, ganz unten sind, hat Gott Platz da innen und sagt, jetzt komme ich. Manchmal lässt er uns nicht auf dem hohen Ross sein und sagt, hey, komm noch ein bisschen ab, komm noch ein bisschen ab, komm noch ein bisschen ab. Und jetzt kommt er vor das Haus von dem Elisa. Wir lesen nämlich im Vers 9, Naaman fuhr mit seinem Gespann bei Elisa vor das Haus. Dann ist ein Soldat geklopfen und er kommt nicht raus. Ich denke, hey Mann, hey, wenn der wüsste, wer ich bin. Ich bin eigentlich der mächtigste Mann außer dem König von Syrien. Und wenn bei mir einer Termin will, dann muss er sicher 2-3 Jahre warten, für eine halbe Stunde mit mir zu reden. Und dieser kommt nicht einmal raus. Was ist denn das für ein Mantli? Nicht gerade, dass er den Hund hat geschickt, aber er hat einmal den Gehasi geschickt. Das heisst da im Vers 10, der Prophet schickte seinen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund werden. Da wurde Naaman zornig. Da hat er ausgerastet. Geht es eigentlich noch? Und er hat wieder umgekehrt. Also jetzt hören wir auf. Weil der Jordan ist nicht jeder Jahreszeit gerade so super. Er sagt dann nachher, hey, wir sind nicht in Damaskus viel schönere Flüsse mit reinem Wasser, zum Beispiel der Abana oder der Parpar. Sind das nicht Flüsse, die heilen? Aber hier, der Moment kommt, das wie ein Tümpel daher. Das kann es ja nicht sein. Also auf jeden Fall, der Fluss heilt nicht. Wenn er schon jemand heilt, ist es ganz sicher der Gott von Israel. Aber der Fluss, das macht ihn nicht kaputt. Das bringt ganz sicher nichts. Und dann lesen wir weiter. Vers 13. Doch seine Diener versuchten, ihn zu beschwichtigen. Sie haben zu weit gelaufen für den ganzen Eichlazim. Er sagt, Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte. Und das haben sie ja gewusst. Unser Herrführer, der ist immer für die Schwierigen. Da hat er alles gegeben. Für die Schwierigen, das kann er. Aber etwas Einfaches, das bringt er nicht her. Dann haben sie gedacht, wir gehen nicht auf, bis er das macht. Dann ist da, wenn es etwas Schwieriges war, hat er es gemacht. Dann hättest du sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden. Nur mal baden. Ins Biotop. Nein, es war schon ein bisschen besser, aber immerhin. Baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Schau, jetzt ist er wirklich noch mal ein Stiefel tiefer gekommen. Und er sieht jetzt gar nicht halt an den Jordan runter. Und wir lesen weiter im Vers 14. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte siebenmal unter. Ich möchte diese Szene noch ein bisschen ausschmücken. Wie könnte sie sein? Es ist nicht in der Bibel, aber es ist jetzt im Kopf vom Bettler. Es hätte ja so können sein, dass man zum Beispiel das erste Mal, wenn er untertaucht, er ist ins Wasser gegangen und das erste Mal seine Waffenrüstung abgezogen, alle haben gesagt, ups, der ist ja todkrank. Das ist ja schlimm. Und nachher macht er den mutigen Schritt und taucht sich unter das erste Mal ins Wasser. Kommt hoch, voll Lepra. Genau gleich wie sonst. Völlig. Und er denkt, was bin ich für ein Kamuff? Ich als Armeeführer tue mich so entblößen wie ein Kind, das irgendwo in einen Tümpel geht. Bin ich ein Depp? Das kann es doch nicht sein. Und er denkt, also nein, also, da hören wir auf. Das bringt ja nichts. Das bringt nichts. Und wollen vielleicht schon rausgehen. Und die Soldaten haben gesehen, Noch einmal. Probier es noch einmal, weisst du. Jetzt hast du aber erst einmal. Jetzt probier doch noch einmal. Und er denkt, ja komm, wenn sie schon zuschauen und da Freude haben, dann mache ich halt das Spiel. Dann hast du neue Sachen. Dann ruhen. Dann noch alles voll Algen. Und dann noch viel schlimmer als vorher. Schaut aber mich. Scheibe, nicht besser. Das ist genau gleich wie vorher. Also jetzt hören wir definitiv auf mit dem Spiel. Komm, jetzt hören wir auf. Und die Soldaten, Und denkst, für was kann ich denn Albegal beten? Ich bin doch ein Depp, das bringt nichts, das bringt sowieso nichts. Habe ich doch schon gemacht. Und jetzt habe ich doch schon viel unternommen, dass sie selber frei wird, aber das bringt bei mir sowieso nichts. Also, das bringt nichts. Und der Teufel lacht noch und sagt, hey, ja, bei dir bringt es nichts, bei anderen vielleicht schon, ja, bei dir sowieso nichts. Und der Name denkt, ja, eben, die Israeliten vielleicht ja die, aber ich, nein. Dann sagen die Soldaten, nein, komm noch einmal. Weißt du, manchmal stehen in deinem Leben Engel drumherum und sagen, hey, noch einmal, bete noch einmal, beug dich neu noch einmal vor dem Gott, noch einmal, weißt du, es kommt, es ist gerade unterwegs, aber beug dich neu noch einmal, bete noch einmal. Das vierte Mal runter, rauf, genau gleich. Dann denkst du, für was mache ich das? Ich war jetzt gerade am Nationalen Gebetstag und das hat mich etwas berührt. Da waren ganz viele von diesen Fürbittern, die auch für uns persönlich beten, die ich kenne schon seit 25 Jahren hier in der Region. Dann bin ich ein älteres Frauenli grüßen, das für uns betet. Und nachher habe ich gesagt: Hey, wie geht's dir, Anneliese? Dann hat sie gesagt: Mir geht's blendend. Jetzt bin ich 87, nur allein in meinem Haus, ich mache einen Garten und alles tiptop. Weißt du was? Ich glaube es immer noch, dass die Schweiz umkehrt zu Gott. Ich glaube es immer noch, dass wir Erweckung erleben. Weißt du, wir sind ganz nah dran, jetzt kommst du gerade. Und wenn ich die Augen sehe und das Strahlen, dann sehe ich, du siehst ja immer noch frisch aus, wie du 25 Jahre gibt. Das ist ja so. Ich bin immer noch frisch. Weißt du, die glauben, die sind immer noch frisch. Und weißt du, weiss, ob du jetzt mit der Krankheit ins Grab gehst oder nicht, aber die Glauben wird belohnt. Im Hebräer 11 werden die Glaubenshelden aufgeführt. Und eine ganze Zeile von diesen Glaubenshelden haben nie der Hörung von ihrem Gebet gesehen. Nicht. Sie sind alle im Grab, aber sie sind im Himmel die ganz grossen Helden, weil sie halt noch ein 50 Mal sie untertauchen. Machen wir das nochmal. Dann kommst du wieder rauchen. Genau gleich. Dann denke ich, hey, warum machen wir das? Dann denke ich, okay, machen wir halt noch 6 Mal. Die Engel drum umlaufen. Markus, glaub's weiter. Markus, gib nicht auf. Gib nicht auf, bis du es siehst. Beug nochmal deine Knie. Und ich beuge nochmal meine Knie und sage, Gott, unsere Nation wird nochmal umkehren zu dir. Ich steige am 6. Mal auf und merke, es ist noch genau gleich. Schau, der 6. ist der kritischste Moment. Weil dann hören die meisten auf. Weil der 6. ist kurz vor dem Durchbruch. Und der Teufel will genau dort kurz vor dem Durchbruch hören. Und Gott sagt zu dir ganz persönlich, ich weiss zu mehr als einem, sagt Gott ganz persönlich, hör gerade jetzt nicht auf, bist nach dem Durchbruch. Genau jetzt. Dann kommt der Ruf, ist gar nichts passiert. Schau, wir haben in der Bewegung Plus einen Pastor, der da ist, der hat etwa vor 4 Jahren Krebsdiagnose gehabt, unheilbar, zum Tod. Und nachher hat er gefragt, gibt es noch nicht irgendetwas? Dann hat er gesagt, wir könnten Chemo machen, aber das nützt alle nichts. Dann haben sie Chemo gemacht, dann ist es noch viel schlechter gegangen und ist ganz nach dem Tod gewesen. Aber dann haben sie gesagt, ja, komm, wir lassen dich heim, für heim kannst du gleich sterben. Und so. Dann hat er noch eine Kurve gemacht, so ein prophetisches Gebet, für Heilung zu beten. Und für das prophetische Wort. Und er war ganz ein alter Mann, ein Fürbitter. Der hat plötzlich gesagt, hey Dai, ich habe eine Vision von Gott. Ich sehe, dass du völlig geheilt bist und ein gesundes Kind auf den Armen hast. Dann sagt er, jetzt haben sie mir gerade gesagt, im Spital, so wie sie mich jetzt hier behandelt, wirst du nie mehr ein Kind bekommen können. Und jetzt sagt er, ich habe ein Kind in den Armen, ich bin gesund, das geht ja nicht. Auf jeden Fall, ist der mehr als 5-mal oder 6-mal untertaucht. Und immer wieder untertaucht. Und wir beten das als ganze Pastorenschaft über längere Zeit. Und jetzt habe ich vor 3 Wochen ein Kärtchen bekommen von ihm. Ein Kärtchen mit einem Baby im Arm, mit seiner Family. Und er sagt, ich bin völlig geheilt. Jesus hat mich völlig geheilt. Und weißt du was, ob du geheilt wirst oder nicht, aber tauch noch einmal runter. Und dann ist der 7. Moment gekommen und er nochmal ist runtergetaucht. Und er sieht, wenn es diesmal nicht wirkt, dann ist es nicht. Und dann kommt er, vielleicht hat er noch ein bisschen länger gewartet. Und manchmal musst du noch ein bisschen länger warten. Dann denkst du, wenn ich das jetzt überlebe. Und dann kommt er rauf, ist völlig rein. Und die Soldaten, standing ovation, yeah, unser Offizier, unser General ist geheilt. All gegen Gott einen Applaus, das könnten wir jetzt sogar machen. Gott ist der Heiler. Aber weißt du was, die Geschichte ist eben hier nicht zu Ende, sondern genau jetzt fängt es eigentlich erst an. Weil Gott hat nicht nur die Heilung vom Naaman im Zentrum gehabt, sondern das Herz vom Naaman. Er wollte, dass er frei ist von all dem Götzendienst, den er in Syrien gemacht hat. Weil die Syrier sind furchtbar wie Götzendienst verstrichen sind, was sie die Erstgeborenen haben, ihren Moloch geopfert und furchtbar, total geknechtet. Und jetzt hat Gott einen, der Einfluss hat, Der, der am stärksten Einfluss hat in der ganzen Nation. Und ich glaube, in nächster Zeit wird Gott Leute, die ganz stark Einfluss haben in unserer Nation, für sich gewinnen. Hat er den genommen, der am vielsten Einfluss hat, der seine Knie hat gebeugt. Und er hat er den so berührt, dass er Folgendes sagt. Es heisst nachher, Vers 15, jetzt weiß ich ganz sicher, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Er ist der allmächtige Gott. Noch nie vorher ist es passiert, aber bei mir hat sich Gott erbarmt. Und jetzt will ich nur noch den Gott anbeten. Ich will nur noch ihn anbeten. Das andere bringt er nichts, das hätte niemand machen können. Aber der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, den will ich ab jetzt anbeten. Und Naaman ist ein Gottesanbeter geworden. Aber er sagt, es reicht mir nicht, wenn nur ich Gottesanbeter würde. Sondern ich will, dass eine ganze Nation, Syrien, zu einem Gottesanbeter wird. Ich will das. Und darum ist er zu Elisa gegangen und er gesagt, du könntest mir nicht Folgendes machen. Ich habe einen Wunsch. Ich möchte so viele Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Götzen mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen. Nur noch dem Gott, dem Herrn Israels. Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. Jetzt hat der Naaman Erde genommen von Israel und hat gesagt, das ist Anbetungserde und ich mache bei mir daheim einen Anbetungsplatz machen und ich würde dort Gott anbeten, Tag und Nacht, wenn ich immer dort herkomme, will ich den Gott anbeten, der Himmel und Erde gemacht hat. Und schau, wenn Naaman ist gekommen nach Syrien, hat sich die Nachricht verbreitet wie ein Lauffeuer. Jeder in Syrien hat gewusst, unser General wäre eigentlich zum Tod unterwegs gewesen. Und jetzt hat der Gott vom Himmel ihn geheilt. Sie gewusst, alle in ganz Syrien haben gewusst, das ist der einzig wahre Gott. Alle anderen Götter können nicht helfen. Nur er kann helfen. Und weißt du was? Wegen einem Mädchen. Ein Mädchen, das sieht, es gibt einen Gott in Israel. Und der Gott in Israel, das ist der einzige, der kann heilen. Und weißt du was? Nachdem dass sich die Nachricht hat verbreitet in Syrien, hat Gott kurze Zeit später den Prophet Jona geschickt nach Ninive. Und nachher, wo der Jona ist gekommen, hat gesagt, kehrt um zum richtigen Gott. Und hat das Evangelium erklärt, wie man zu diesem Gott umkehrt. Hey, 120'000 Leute an einem Tag ihr Leben für Gott entschieden. Das kann doch nicht nur sein, wegen dem Jona, der kam, der ein Fisch drin war und so. Das war doch, weil davor schon ein Mädchen hat gesagt, da gibt es einen Gott in Israel. Das ist der Einzige, der heilt. Nur der. Letzte Woche hat die syrische Regierung gesagt, wir brauchen etwas, dass es bei uns wieder regnet. Und sie haben ein jüdisches Mädchen ins Regierungsgebäude genommen und gefragt, könntest du beten für Regen in Syrien? Ist denn nicht der Gott, der dann zumal ein Mädchen hatte, heute genau der gleiche, der ein Mädchen hat, der sagt, es gibt einen Gott in Israel, der kann in Syrien Regen geben, in Israel Regen geben, in der Schweiz Regen geben. Er ist der Gott, der alles machen kann. Glauben wir noch, dass wir wie ein Mädchen sein und sagen, hey, ich bin so wichtig, dass eine ganze Nation nach mir umkehren kann. Und ich kann sagen, schweige, bis die alle zusammen sterben. Die Frage, was mache ich? Bin ich bereit, mein Maul aufzutun? Braucht manchmal nicht viel. Gestern war ich an einer Hochzeit, wo fast alles solche waren, die Gott nicht kennt. An einem Rebberg hier im Jüdendorfberg. Ich kann dir sagen, das war schon ein Schlaraffenland für mich bis um 23:30. So viele Leute von diesem Gott erzählt. Es gibt einen Gott in der Schweiz im Namen des allmächtigen und freien Schweizer beten. Es gibt einen Gott in unserem Land, der das Land nochmal umkehrt. Und dem vertrauen wir und dem glauben wir. Und es ist nicht vorbei, sondern es ist erst gerade der Anfang. Und jetzt kommt es dir gerade erst recht. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort hast gegeben. Und ich danke dir, dass du bist gekommen, um unser Herz zu prüfen. Damit wir frei sind von Menschenfurcht. Frei sind, um das wiederzugeben, was du uns hast gegeben. Wir kennen einen Gott, wo alles möglich ist. Und ich bitte dich, hilf uns, nach dir zu leben. Danke, Jesus. Amen.